Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und wer die letzte Folge mit dem Christian Bühler gehört hat, ne, von der Pipe1, der wird wissen, wir haben uns darüber unterhalten, Datensicherheit, Datensouveränität, was macht das mit mir im Zeitalter KI? Und dann hattest du ja ein Assessment gestartet. Du hast gesagt, hey Leute, ihr könnt das unten ja mal ausfüllen, ihr könnt ja mal gucken, wo ihr gerade steht und was ihr da macht. Und merke, was ist da passiert, Christian? Wir haben gerade schon gesprochen.
Ja, hi zusammen, Christian wieder hier. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ja, Andreas, was ist passiert? Wir haben das letzte Mal dieses Well-Architected Framework ein bisschen gechallenged mit den Zuhörern und haben gesagt, Mensch, schaut vorbei. Wir haben dann einen kleinen Check-up für euch gemacht, hatten danach auch einige Gespräche und tatsächlich ist, man mag es nicht glauben, das Thema Security im Cloud-Umfeld und bei KI-Use-Cases ein großes gewesen. Also viele, die mit uns gesprochen haben, haben da ihre Bedenken. Mensch, was passiert denn, wenn ich jetzt anfange mit Agenten, mit Agentic AI, mit Was passiert da mit meinen Daten? Was kann ich tun? Wo habe ich da vielleicht Probleme? Und wie es letzte Mal schon angekündigt, wir hatten es erwartet, habe ich gedacht, hey, ich bringe diesmal einfach den Joshua mit, Kollege von mir bei Pipe1, der auch schon ganz viel in Use Cases im KI-Umfeld mit uns gearbeitet hat und der uns dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen kann.
Jo, moin Joshua. Hallo, schön, dass du da bist. Ich steige mal gleich ein mit einer Frage. Und zwar, ich war immer einer dieser Consultants, die haben dann damals Dashboards versprochen. Im Sinne von, alles gar kein Problem, stellen wir dir hin, läuft alles. Und dann hieß es immer so bei uns, ja, und was ist mit Security und was ist mit Sicherheit und welche Konzepte habt ihr da? Und habe ich immer gesagt, oh, sorry, das kann ich alles nicht. Da muss ich jemanden holen, der Ahnung hat. Jetzt sind wir im Zeitalter der KI. Ja, schon, jetzt bist du derjenige, den wir hier reingeholt haben, der Ahnung hat. Erzähl mal ein bisschen, was sind so die Sachen, die du so erlebst als KI-Berater unterwegs und so zum Thema Datensicherheit?
Ja, genau. Also erstmal hallo von meiner Seite nochmal. Ich bin der Joshua. Ja, im täglichen Umfeld, was wir oft erleben, ist, dass wir halt Unternehmen sehen, die halt irgendwie da das Thema KI halt jetzt auch mitbekommen haben und super gespannt sind, eigentlich loszulegen und dann natürlich auch das ganze Thema Sicherheit eher erstmal hinten ranstellen, weil das nicht der Main-Focus ist von jemandem, der eine gute Idee hat und sie einfach umsetzen möchte. Dann gibt es natürlich auch schon Kunden, die deutlich mehr wissen, wo sie hinwollen und dann auch vielleicht schon mal die ersten Gedanken an das Thema Security, aber vor allen Dingen auch Regulationsansprüchen sich damit halt auseinandergesetzt haben und da dann oft auch gerne nochmal Feedback und Ratschläge einholen.
Okay, also das heißt, die Kunden von euch haben das Thema definitiv auf dem Schirm. Wie ist es denn so? Werden da detaillierte Fragen gestellt oder wird da eher so gesagt, was ist mit Sicherheit? Na, also es gibt ja einen Unterschied zwischen, hallo Leute, ich habe mal gehört, es gibt hier irgendwelche Acts, es gibt hier irgendwelche Sachen. Oh, ich habe mal gehört, in den Staaten, wenn die Hyperscaler abstellen, was machen wir dann? Wie können wir souveräner werden? Also ist das so auf so einem Level, dass man sagt, die sind noch am Anfang oder kriegst du schon Hardcore-Fragen im Sinne von, hey, dieses Problem haben wir jetzt, das müssen wir lösen, aus den Sicherheitsmechanismen XY geht das hervor und wenn wir das nicht machen, passiert morgen das. Wo ist so dein Eindruck, wo sind die Leute momentan?
Ja, also das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, es ist schon sehr divers, das Umfeld. Es gibt da natürlich einmal die Seite, die das Thema schon von Anfang an mitdenkt, einfach aus Angst vor zum Beispiel Datenschutzverstößen oder auch vor der Angst vom Abfluss vom geistigen Eigentum oder irgendwelchen Firmengeheimnissen. Bei diesen Menschen würde ich sagen, okay, die haben das Thema halt auf dem Schirm, wie gesagt, aus einer vielleicht auch berechtigten Sorge, an manchen Stellen einfach Fehler zu machen oder leider Mitarbeiter zu haben, die auch nur Menschen sind und vielleicht manchmal Fehler machen und dann schnell in irgendeine Art von Regulationsverstoß reingeraten. Die andere Seite würde ich eher beschreiben als Kunden, die wirklich einfach Lust haben, KI einzusetzen, die eine gute Idee haben und denen das Thema nicht egal ist, aber sich deshalb nochmal Experten reinholen, um zu verstehen, okay, wie kann ich meine Idee umsetzen, ohne jetzt von der EU oder von anderen Gefahren ausgeblockt zu werden, sondern wir wollen das richtig machen, deswegen, hey, könnt ihr uns dabei helfen.
Christian, ist das jetzt neu? Also wir hatten ja schon öfter das Gespräch, dass wir gesagt haben, ey, mach erstmal Datensicherheit, mach erstmal das Fundament, stell dich richtig auf. Kommt mit KI denn jetzt tatsächlich etwas Neues für dich um die Ecke oder sagst du, ja gut, das haben wir schon immer gemacht und jetzt musst du erstmal den Keller aufräumen, erstmal für Datensicherheit sorgen, dann kommt die KI-Sicherheit von alleine?
unterschiedlich, ehrlicherweise. Also es hängt sehr, sehr stark vom Kunden ab. Joshua hat es gerade gesagt, wir sind eben auch im regulierten Umfeld unterwegs. Wir haben Kunden, die im Kritisbereich sind und die gehen natürlich ganz, ganz anders an das Thema ran. Auch hier kann ich wieder sagen, so die mit ein bisschen Pioniergeist, ne, und hey, ich habe hier eine Idee, das kann mein Geschäft befeuern, das sind meistens die, mit denen du ganz sportlich anfängst und wo wir dann halt eben reinkommen und sagen können, hey, hier typisch Handel, ja, ist so ein Thema. Oder wenn du ein Unternehmen hast, was einfach nur intern, da haben wir im Prozessbereich einiges umgesetzt vor einer Weile, ja, bei zwei Unternehmen, die einfach intern ihre Prozesse besser machen wollen. Da kannst du viel schneller reinstarten in das Thema. Und da hast du dann auch mit dem, was Joshua zum Beispiel oft mitbringt in den Gesprächen, in so einem Ersttermin das Thema Security in einer Stunde schon abgefrühstückt, weil du einfach sagst, es gibt so ein paar grundlegende Spielregeln. Wenn wir uns an die halten, lauft ihr da gar nicht in die Gefahr. Wird natürlich komplett anders, wenn du dann irgendwo unterwegs bist, wo du sagst, hey, medizinische Daten, Patientendaten, sonstiges, was wir auch haben. Wir sind in Pharmastudien beteiligt, wo KI zum Einsatz kommt. Also da hast du natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung.
Joshua, was bedeutet das denn jetzt für mich als Amateur? Ne? Also einmal hast du gesagt, sogar ein bisschen lustig, fast ein freudscher Versprecher, leider gibt es ja auch Mitarbeiter. Das bedeutet, ein großes Sicherheitsleck ist natürlich der Mitarbeiter selber. Ich kenne oft die Geschichte, dass wenn du nämlich nicht, sag ich mal, KI-Agenten oder wenn du jetzt irgendwelche Chatbots nicht im Unternehmen zur Verfügung stellst, dass die Leute anfangen mit einer Schatten-KI und plötzlich sensible Daten, ne, dann in das eigene ChatGPT, Claude, wie sie alle heißen, geben, um dort schnell eine E-Mail zusammenfassen zu lassen. Ist das dann so ein Thema, so eine Strategie, wo man dann irgendwo versuchen muss, die Leute zu sensibilisieren oder wo man dann eher sagt, nee, du musst die systemseitig lösen? Oder was sind denn da so deine Empfehlungen, wo du sagst, wie würdest du an dieses Problem jetzt rangehen, wenn es dann leider ja auch noch Mitarbeiter gibt?
Ja, ich finde es ist eine gute Frage und ich finde, am leichtesten hilft es sich dabei, so einen konkreten KI-Use Case oder auch einen Chatbot als Datenpipeline vorzustellen. Im Endeffekt passiert auch nichts anderes. Wir packen Informationen rein und bekommen hoffentlich bessere Informationen von unserer Pipeline zurück. Und so eine Pipeline besteht halt auch aus mehreren Ebenen. Um das mit den Mitarbeitern zu verknüpfen. Wenn wir uns angucken, wir können diese KI-Datenpipeline einmal an der Input-Ebene klassifizieren, dann halt das ganze Processing, was halt währenddessen passiert, vor allen Dingen, wenn wir vielleicht auch noch zum Beispiel in einer Firma interne Wissensdatenbank angeschlossen haben. Dann gibt es den Punkt generell auch noch Betrieb, also wie läuft das Monitoring, wie läuft das Logging, was steht da vielleicht für Informationen drin, genauso wie die Kosten. Wie sieht es damit aus? Und natürlich mit dem Output. Und ich finde, Mitarbeiter sind vor allen Dingen auf der Input-Ebene sehr interessant, weil sie vielleicht manchmal gar nicht damit rechnen, was sie vielleicht an Datenschutzverstößen alles in so einen Chatbot oder, wie du es gerade genannt hast, in die Schatten-KI reinladen. Und da gibt es natürlich trotzdem coole Guardrails wie Input-Filtering, wo man auch andere Arten von KI nutzen kann, zum Beispiel die mit anderen Methoden trainiert wurden, die zum Beispiel in der Lage sind, sensitive Daten zu erkennen. Und da ist es halt schade, weil ich dann denke, okay, als Mitarbeiter in einem Unternehmen hätte ich jetzt von meinem Arbeitgeber ein Tool zur Verfügung, was mir hilft, sozusagen sicherzustellen, dass ich keine sensitiven Daten hochlade, würde ich es wahrscheinlich eher benutzen wollen als meine eigene KI, die natürlich jetzt nicht damit ausgestattet ist.
Christian, was meinen denn jetzt? Pass mal auf, ich habe jetzt hier groß Microsoft im Einsatz, ne? Und sage jetzt, okay, diese ganzen ChatGPT-Kram und so, das machen wir hier nicht. Wir setzen auf Copilot, weil wir haben ja auch die Office-Produkte und wir haben ja auch Outlook und da möchten wir das alles nativ haben. Und Microsoft gewinnt am Ende immer. Das war schon bei Daten meistens der Fall. So, all diese ganzen Sachen kann ich ja strategisch fahren. So, und jetzt auf einmal sagen die ja vielleicht, also man merkt ja, die fangen ja an extrem, also wenn du mit Vertrieben von Microsoft redest, der sagt alles, wir haben jetzt Souveränität in Deutschland, egal was hier in den Staaten passiert, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Dass sie das sagen, macht mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen, weil dann müssen die ja etwas spüren, was nicht, also was wirklich, wirklich hardcore ist. Wie ist das so, wenn Christian, wie siehst du das aus dieser strategischen Brille eher, wenn jetzt genau das passiert, was Joshua gesagt hat? Also ich habe diese Pipelines, diese Sachen, aber jetzt sagt plötzlich, ich setze hier voll auf Microsoft und jetzt sagt Microsoft auf einmal, ja, morgen müssen wir die Daten aber komplett teilen hier mit den Staaten und Automobilbauer dürfen auch auf Mercedes-Daten zugreifen.
Ich glaube, wo du da unterscheiden musst an der Stelle tatsächlich, ist dieses Thema, was ist so öffentlich verfügbare KI und was sind Enterprise-KI-Lösungen, die wir speziell für Unternehmen schaffen. Ja, wenn wir in der Arbeit mit unseren Kunden unterwegs sind, dann nutzen wir natürlich die entsprechenden Modelle, aber wir bauen dann natürlich unternehmenseigene Lösungen. Und ich glaube, das ist wie so vieles in der aktuellen Zeit, ist das auch wieder so ein Unternehmenskulturding. Also wie führst du die Leute da dran? Bieten oder die Nutzung ausschließen, das ist eigentlich kein Thema mehr. Das kannst du nicht. Du hast es vorhin gesagt und wir kennen alle das Thema Schatten-IT mit Excel. Dann kam Power BI. Ja, ich meine, das muss ich keinem SAP-Anwender dieser Welt erzählen. Ja, und natürlich werden die Leute ihre eigenen Tools nutzen, wenn du als Unternehmer nicht bereit bist, dich darauf einzulassen, das vernünftig für dich aufzustellen. Und dann kommen wir eben genau an den Punkt, bau deine Pipeline so auf, dass deine Daten sicher sind und deine Mitarbeiter damit arbeiten.
Wann sind denn meine Daten sicher? Die Frage mal an euch beide. Wann habe ich denn so einen Grad, wenn ich jetzt sage, hey, wir machen es auf so ein Maturity-Modell und sagen, es gibt so verschiedene Phasen. Was wäre denn so Stage 1 und was wäre denn so Stage 10? Und wo versuche ich mich jetzt hinzubewegen, wenn ich jetzt sage, ja, ich bin jetzt beispielsweise, ich mache mal ein Szenario, ich bin Leiter Controlling. So, und sag so, jetzt, ich nehme das Thema ernst, ich höre das hier gerade, ich wollte mich eher mit Datensicherheit, welche Stufen haben wir denn so der Datensicherheit, Joshua? Was meinst du denn so, wo kann man denn anfangen und wo kann man aufhören und wo kann man so sagen, ja komm, da bist du schon ganz gut unterwegs?
Ja, also wenn wir jetzt in dem Beispiel bleiben, dass es jetzt um eine Gen-AI-Anwendung geht, die einen Controller unterstützen soll, dann finde ich, ist es wichtig zu beachten, was ist denn so mein eigenes Expertise-Level, auch in-house. Also jede Lösung, oder man kann für jedes Problem meiner Meinung nach eine Lösung definieren und auch erstellen, aber man muss dann halt auch wissen, wie und auch in der Lage sein, es umzusetzen. Jetzt haben wir gerade viel über Microsoft gesprochen und das kann man auch auf andere Large Language Model Provider ausweiten. Oft ist es so, dass irgendwie so der Deal stattfindet, ihr könnt unsere API benutzen, da werden wir Daten für vielleicht 30 Tage festhalten, aber wir gucken uns die nicht an, wir werden sie nicht zum Training benutzen und damit wäre das meiner Meinung nach schon mal ein guter erster Anlaufpunkt, weil es einfach unrealistisch ist, dass jeder deutsche Mittelständler oder generell jede deutsche Firma jetzt anfängt, ihr eigenes Large Language Model zu trainieren, für was für auch ein Use Case sie gerade einsetzen wollen. Da muss man sich ehrlicherweise auch ein bisschen auf das, was die Large Language Model Provider sagen, verlassen. Ich meine, sie sind hoffentlich rechtlich an diese Aussagen auch gebunden. Natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt mit super sensitiven Daten arbeite, vor allen Dingen im medizinischen Kontext oder auch bei Pharmastudien, dass man sagt, hey, wenn wir irgendwelche Large Language Models benutzen wollen für die Analyse von großen Datenmengen, dann macht es vielleicht da Sinn zu überlegen, wie können wir architektonisch und auch von der Modellauswahl wirklich autonom und souverän werden, sodass wir komplett kontrollieren können, wo die Daten hinfließen, die wir reinstecken und was damit passiert. Dass es dann auch keine dritte Instanz gibt, die diese Daten jetzt beispielsweise noch für irgendwelches Nachtraining oder Feintuning verwenden kann und wir sozusagen wirklich die Kontrolle haben. Das Problem ist aber, wenn man anfängt, so ein ganzes System aufzusetzen, dann liegt auch die gesamte Verantwortung bei einem. Das sind halt, glaube ich, so diese beiden Punkte, die man im Kopf behalten muss. Also was jetzt die super sichere Lösung ist, eine 10 von 10, das liegt auch immer, kommt auf den Use Case an. Was für Daten haben wir? Was für Gefahren haben wir? Wer benutzt welches Tool? Welche Tools können wir zusammenstecken? Es ist nicht so leicht zu beantworten, zu sagen, okay, das ist die eine Architektur, die hat jetzt eine 5 oder eine 6 auf der Sicherheitsskala, sondern das ist immer ein individueller Fall, den man sich mit dem Kunden zusammen anschaut.
Ist eine Strategie, Christian, für dich, sich jetzt einfach auch zu ergeben? Also man hört ja immer so ein bisschen raus, ne? Man hört ja ein bisschen raus im Sinne von, wir sind ja sowieso auf die anderen angewiesen, weil wir haben es ja selber in Europa nicht geschafft, einen europäischen Standard für Large Language Models wir sind gut im Definieren, aber es ist ja nirgendwo was, dass hier irgendwas entstanden wäre, dass man sagt, darauf könnten wir jetzt alle gehen. Also sprich, so eine SAP, für KI, nenne ich es jetzt mal ganz blöd, wo wir jetzt alle Unternehmen sagen, hey, das steht in Deutschland und früher gab es immer so, ja, die Telekom hat da so ein Rechencenter oder Siemens stellt da jetzt was auf. Das war ja früher die Welt. Also das war ja immer so, da sind unsere Daten sicher, da können wir es machen. Muss ich mich jetzt als Unternehmen dann jetzt vielleicht auch echt sagen, bevor ich jetzt krass da rein investiere, ich spitze jetzt polemisch zu, hey, dann lasse ich das jetzt auch alles geschehen und guck mal, was passiert.
Ich glaube, abwarten war nur sehr selten die richtige Lösung an der Stelle. Und wenn du einen Nagel in die Wand schlagen willst, brauchst du einen Hammer. Also du musst eben die Werkzeuge nehmen, die da sind. Das ist schon richtig. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, da auch immer viel selbst zu tun. Ich meine, wir haben auch verschiedenste On-Prem-Szenarien schon umgesetzt. Aber man muss sich da natürlich drüber im Klaren sein, was das für einen Aufwand bedeutet. Und ich glaube, wenn du den Weg gehst, dir den Werkzeugkasten, den es gibt, zu nehmen, aber dabei darauf zu achten, welche Fallstricke es eben da gibt und dich entsprechend zu rüsten, dann sollte es kein Problem sein, damit zu arbeiten. Verweigerungshaltung ist Zukunftsverweigerung an der Stelle.
Ich musste mal in so einen Datensicherheitsworkshop bei einem Kunden. Und da musste ich mit teilnehmen und musste mir das alles anhören. Und da hat derjenige, ich weiß nicht, ob das stimmt, also ich werde ihn jetzt auch nicht nennen, aber der Trainer hat erzählt, die größte Bedrohung käme nicht von außen, von irgendwelchen Hackern, dass die halt so diese, ihr kennt sie alle, die Hacker, ne, mit dem schwarzen Kapuzenpullover, die da vor dem Rechner sitzen. So, das sind gar nicht die Bösen, das ist gar nicht das Schlimme. Das hätte man ganz gut im Griff. Das Schlimmste ist, dass Leute sich Zutritt zum Office verschaffen, indem sie Paketboten sind, indem sie irgendwas anderes sind und sich kurz anstecken. So, das heißt aber, dann ist dieses Thema Sicherheit, ne, wenn ich mir das ja auch noch so vorstelle, ja noch um vieles größer und ich muss ja Mitarbeitern noch viel krasser sensibilisieren, wenn diese Geschichte wirklich stimmt. Weil für mich ist ja immer so ein bisschen Sicherheit, da hat der Staat für zu sorgen. Da hat mein Umfeld für zu sorgen, jetzt aus meinem privaten Umfeld, ne? Das ist jetzt nicht, wo ich aktiv dafür mal selber Rechnung trage, so wo ich denke, ja, ich muss für eine Sicherheit selber sein. Das heißt, deswegen stelle ich mir so schwer vor, als angestellter Mitarbeiter, jetzt in irgendeiner Form die Augen da immer aufzuhaben. Joscha, wenn du denn mit den Leuten da so redest, ist das denn tatsächlich auch Bestandteil? Also kannst du das bestätigen, dass man auch in diese Richtung denken muss?
Ja, also ich denke, es ist immer wichtig, Leute auch kleinschrittig mitzunehmen. Und wenn wir jetzt gerade, wir haben es vorhin einmal kurz angesprochen, den Imperfect User hatten, der unabsichtlich vielleicht sensitive Daten einfach mal in seinen Chatbot der Wahl hochlädt, dann würde es ja schon mal ein erster Wurf, diesen Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, hey, was sind denn sensitive Daten in unserem Unternehmen, in unserem Unternehmenskontext und welche Kategorie von Daten sollst du bitte nicht mehr in so einer KI hochladen? Und was ich auch ganz spannend fand zum Thema Sicherheit, und du meintest, dass der Staat das organisiert. Ich finde eigentlich oft wird, wenn wir so zum Beispiel über den EU-AI sprechen, dann wird das immer als dieses Werkzeug dargestellt, was Innovation ausbremst und jetzt müssen die Europäer sich wieder hinsetzen und erstmal überlegen, dürfen wir das und jenes. Ehrlicherweise als junger Mensch in der Welt, in der KI so viel adoptiert wird, wie es gerade stattfindet, finde ich das sehr beruhigend, dass sich Leute darüber Gedanken gemacht haben. Und ich denke, es ist auch unsere Aufgabe als Sicherheitsexperten und AI-Experten, das nicht nur als was Negatives darzustellen, sondern zu sagen, hey, wir haben Menschen, die sich wirklich lange hingesetzt haben, sich überlegt haben, wie können wir sowas sicher verwenden? Und sicher heißt nicht nur, wie können wir das verwenden, um kein Business-Risiko auf uns zu ziehen, sondern wie können wir diese Werkzeuge wirklich gewinnbringend, sicher und für jeden gerne nutzbar einsetzen.
Finde ich spannend. Die Bankenregulierung ist für mich immer so ein Positivbeispiel. Man hat ja damals nach 2008 die Banken alle reguliert und hat angefangen zu sagen, hey Leute, ihr müsst so Datendurchgängigkeit, ihr müsst Nachweisbarkeit, so geht es nicht mehr. Ihr könnt hier nicht raten, wie ihr wollt. Und dann passiert wieder so eine Finanzkrise, das wollen wir nicht mehr. Und da hat man dann plötzlich gesehen, dass die Banken angefangen haben, viel besser mit ihren Daten zu arbeiten, weil es klare Vorschriften gab. Und dann hast du plötzlich gemerkt, wie so ein Boost durch die Banken ging, dass die quasi zu Datenunternehmen geworden sind. Also wegen Regulierung oder ich sag mal, in der Pharma kennen wir das ja auch sehr, sehr gut, dass Regulierung auch Vorteile hat, wenn man mit Daten arbeitet, dass die Governance dann halt dazu beiträgt, dass es auch viele Sachen viel, viel besser werden. Deswegen finde ich den Gedanken, den EU-Act nicht unbedingt als Verhinderung zu sehen, sondern auch als Chance zu sehen, glaube ich schon mal sehr, sehr, sehr gut an dieser Stelle.
Genau, und falls ich kurz ergänzen darf, ich habe gerade ja auch von der Pipeline gesprochen, in verschiedenen Ebenen, wo es Risiken gibt. All diese Dinge wurden mitgedacht, teilweise in dem EU-Act, vor allem auch im Artikel 15, wo es um Robustheit und Cybersicherheit geht. Und wie ich das sehe als Experte und Entwickler, ist, okay, cool, jemand hat sich hingesetzt, schlaue Menschen haben sich hingesetzt und haben mir so eine Art Guardrails gegeben, womit ich dann anfangen kann, solche Use Cases für einzelne Unternehmen auch zu designen, sicherzustellen, dass ich da keinen Fehler mache und diese ganzen Themen schon mitdenke. Deswegen, ich finde es eigentlich einen sehr starken Leitfaden, den man nicht nur als, wie gesagt, was verstehen muss, was einen ausbremst, sondern einem auch ja, eigentlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Hey, mach das, mach dies, mach jenes und du bist auf der sicheren Seite.
Jetzt kann man ja nicht nur den AI-EU-Act, so heißt er, oder heißt der EU-AI-Act? Nein, er heißt AI-EU-Act, oder? Ja. AI-Act, ihr wisst, was wir meinen.
Ja, so. Genau.
Nicht nur den kann man runterladen, sondern Christian, du hast ja gesagt, du nimmst ja jede Folge, die du kommst, nimmst du was mit. Das war, haben wir ganz klar gesagt, ey, jedes Mal, wenn ich komme, bringe ich auch was mit. Wir koppeln das, das heißt, unten könnt ihr ein Whitepaper runterladen. Christian, magst du kurz mal sagen, um was geht es da? Ja klar, es geht um Datensicherheit, aber um was geht es da genau?
Es geht um Datensicherheit. Ja, am Ende geht es darum, nochmal ganz kurz aufzugreifen, wie ist denn, Joshua nimmt immer dieses Beispiel KI-Use-Cases als Datenpipeline zu sehen. Und das White Paper beschäftigt sich genau damit, zu sagen, hey, wo sind denn die verschiedenen Stadien? Wie ist so ein KI-Use-Case technisch normalerweise aufgebaut und an welcher Stelle müssen wir auf was achten? Dann haben wir dazu auch so fünf typische Probleme, die es geben kann im Bereich Datensicherheit, thematisiert mit ein paar kleinen Selbstcheck-Fragen, wo man sich überlegen kann, wie bin ich an der Ecke aufgestellt. Du hast das vorhin mit der Bankenregulierung gebracht, ja, klare Vorschriften helfen weiter. Also ich glaube, was wir einfach auch viel festgestellt haben, ist die Leute, weil du vorhin von sich der Sache ergeben gesprochen hast, ja, die Leute ergeben sich in Teilen auch darin, dass sie dann Dinge ausprobieren und so einem Agent vielleicht auch viel zu viel Freiheit beispielsweise geben, was auch wieder ein Problem sein kann. Das ist auch ein Thema, was Joshua viel bei Kunden erlebt hat, ja, dass wir führen das mal ein und dann darf das Ding einfach alles, anstatt wir stecken klare Grenzen. Und das ist zum Beispiel eins der Themen, was wir hier beleuchten und wo wir drüber sprechen oder wo wir im White Paper thematisieren. Mensch, wie kannst du denn selbst relativ schnell feststellen, ob du da die richtigen Grenzen gezogen hast? Wie gesagt, es gibt noch zwei, drei andere ganz spannende Cases. Ich weiß nicht, Joshua, vielleicht magst du noch zu dem Thema was sagen von deiner Seite. Du hast da ja auch mitgewirkt bei der Erstellung.
Genau, also wir haben in dem White Paper genau die Themen schon versucht, nochmal detaillierter rüberzubringen, über die wir jetzt schon ein bisschen gesprochen haben. Vor allen Dingen so gemappt auf den Kontext von deutschsprachigen Unternehmen, wo die größten Gefahren meiner Meinung nach bei AI-Use-Cases natürlich der Abfluss von Firmengeheimnissen, sensitiven Daten ist und natürlich DSGVO-Verstöße. Und da haben wir fünf Beispiele mit aufgeführt, neben dem Agenten mit zu viel Privilegien oder mit zu viel Access, haben wir auch noch über Indirect Prompt Injection gesprochen, darüber, was passiert, wenn jemand einen Denial of Wallet Attack startet, also wo es darum geht, dass ein Angreifer gezielt Anfragen an die KI schickt, die super lang und kompliziert sind, um einfach die Kosten seitens des Kundens in die Höhe zu treiben und noch ein paar andere Beispiele. Und was ich auch betonen möchte, wir haben auch immer Stellschrauben dazu geschrieben. Also es ist kein Horror-Szenario-Whitepaper, sondern es soll einen einfach dafür sensibilisieren, hey, diese Gefahren gibt es, aber hey, es gibt auch diese Lösung.
Ja, ich glaube, unser Talk hier ist ja sowieso, das ist gar nicht meine Natur, aber der ist ja sehr aufgeräumt und sehr nüchtern. Ich weiß nicht, ob das an dem Thema Datensicherheit liegt. Ich habe es ja versucht, hier so ein bisschen polemisch zuzuspitzen, aber man merkt halt immer, so Datensicherheit ist so ein Thema ähnlich wie Datenqualität, ne? Man kriegt es immer nicht so zu fassen und es ist immer viel, das kommt drauf an. Wenn ich jetzt, wir mittlerweile hören uns sehr viele Mittelständler, kriege ich immer wieder mit. Also früher waren wir klassischer Konzern-Podcast. Ihr dürft alle bleiben, keine Angst. Aber ich frage deswegen öfter mal jetzt die Fragen. Was mache ich, wenn ich jetzt so ein Mittelständler bin und sage jetzt, ja, ich verstehe das hier alles. Ich stelle irgendwie Schrauben auf dem Land her und ich habe so zwei Use Cases. Da wird die Schraube besser durch, weil wir können die Ausschussware um 0,1 und dazu muss ich aber die Anbindung an XY so. Also ich spinne das jetzt weiter. Wie ist das so runtergebrochen für Mittelständler? Was kann man jetzt mal relativ schnell machen? Das mit den Mitarbeitern sensibilisieren sollen, hatten wir. Aber was kann man denn so vielleicht auch an Tools einsetzen, um sicherer zu werden? Gibt es da denn europäische Standards, Sachen, Dinge, die man hier tun kann?
Ja, also es kommt, wie schon häufig gesagt, immer auf den Use Case an. Es gibt in der IT-Welt, das ist nicht nur europamäßig festgelegt, in der IT-Welt allgemein ganz viele Überwachungstools, vor allen Dingen auch, wenn es ums Cloud-Monitoring geht, dass zum Beispiel so eine Anwendung wie Splunk super beliebt. In dem Beispiel, was du jetzt gerade aufgeführt hast, denke ich, also so ein deutscher Mittelständler hat wahrscheinlich super viele Maschinendaten von den verschiedenen Maschinen, die beispielsweise diese Schrauben herstellen. Und da muss man dann auch wieder sagen, hey, wenn ich jetzt beispielsweise einfach viele Maschinen habe, die mir irgendwie ihre irgendwelche Statusdaten über wie effektiv funktioniert diese Maschine gerade, was ist der Stück um der Durchsatz, wie viele Schrauben wurden gerade in der letzten Stunde hergestellt. Das sind ja jetzt alles nicht so Daten, wo jetzt zum Beispiel wirklich eine Krankheitsdiagnose von einem bestimmten Menschen drinsteckt. Das heißt, da ist vielleicht auch ein anderes Maß an Sicherheit erforderlich als jetzt beispielsweise bei medizinischen Gesundheitsdaten. Und das Gleiche geht auch, wenn es jetzt zum Beispiel, also ein sehr beliebter Use Case in solchen Szenarien ist einmal das Thema Predictive Maintenance, dass wir halt über die Maschinendaten schon vorhersagen können, okay, Maschine XY geht vielleicht bald den Bach runter, wäre gut, wenn man da einen Techniker hinschickt. Und ich weiß von einem anderen großen Use Case, wo beispielsweise diese Techniker dann auch einen Chatbot mit an die Hand bekommen haben, mit einer Wissensdatenbank drangehangen, wo Informationen zu jeder einzelnen Maschine sind. Das heißt, auch wenn die jetzt nicht in jedem Werk schon mal tätig waren, können sie mit Fotos, mit einem Chatbot relativ schnell sich alle relevanten Infos zu Maschine XY ziehen und sie hoffentlich dann schneller und besser reparieren. Und das ist dann zum Beispiel der Punkt, wo ich dann sage, hey, wenn wir so eine Wissensdatenbank beispielsweise benutzen für eure Handwerker, wäre es gut, dass da auch wirklich Fakten drinstehen, oder? Also, dass da keine schlechten Informationen drin sind, dass kein Angreifer irgendwie versucht hat, die Wissensdatenbank zu kompromittieren, sodass die KI dann einfach super selbstbewusst sagt, ja, zieh den Stecker, obwohl es vielleicht nicht der Stecker ist, der gezogen werden muss. Deswegen, das hilft oft einfach konkret solche Use Cases durchzusprechen, dann ergeben sich die Tools, dann ergeben sich die Risiken, worauf man achten muss und hoffentlich dann auch beim Kunden ein Gefühl, hey, es ist ja sicher und cool, was wir einsetzen.
Da hast du aber echt nochmal bei mir einen Gedanken ausgelöst, den hatte ich noch gar nicht. Ich habe immer nur diese Sachen von außen gesehen, im Sinne von ja, Überlastung und Erpressung und so weiter. Ich habe aber gar nicht verstanden, dass ja die Manipulation als solches der Daten in KI-Systemen ja eine viel höhere Auswirkung am Ende des Tages auf die dann zu machenden Ergebnisse hat. Gerade wenn wir so auf die Technologie vertrauen, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass ja auch Manipulation der Daten ein Riesenrisiko für gerade KI-Prozesse ist, wenn man dann falsche Antworten kriegt. Christian, wenn du hörst, Manipulation von Daten, ne? Da ist ja natürlich auch immer die Frage, wie kann ich das als User denn jetzt überhaupt noch irgendwie überblicken? Also, ne, ich sag mal, der Joshua geht da jetzt rein, ne, und der kann das dann tief rausfinden. Der weiß, wo die Schwachstellen sind, der kann Plausibilitätschecks machen, der kommt da mit einer anderen KI und sagt dann, hier, guck mal darüber, kann das denn sein und so weiter, Sicherheitsmechanismen. Aber jemand, der doch unbedarft davor sitzt und der lernt ja jetzt auch, nutze es bitte, bilde dich weiter, tu es etc. Wie kann ich denen dafür jetzt sensibilisieren? Bleiben wir dem Beispiel, gelber Stecker, grüner Stecker.
Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, ne? auch hier ist wieder so neben dem gesunden Menschenverstand auch einfach angesagt, im Unternehmen bewegen zu sagen, wir müssen damit sensibel umgehen. Wir haben bei jeglicher Nutzung von KI einfach im Gegensatz zu früher das Thema, dass sich Fehler viel schneller potenzieren. Ja, also ne, Rückblick auf das Thema Dashboard, habe ich irgendwo Datenmüll drin, stimmt halt eine Kennzahl nicht. Ja? Aber wenn ich am anderen Ende mit einem KI-Use-Case anfange, Fehler einzukippen, habe ich halt einfach einen Output, der sich extrem potenziert. Und ich glaube, das ist in der Tatsache, der freudsche Versprecher von Joshua, da sitzt das Problem meistens wieder vorm Monitor, das ist dann vielleicht doch eher der User. Interne Guidelines sind da natürlich ein großes Thema. Sich drüber Gedanken zu machen, wie nutze ich KI, sich drüber Gedanken zu machen, mit welchen Daten arbeite ich und sind denn auch die Leute, die ich befähige, damit zu arbeiten, auch wirklich in der Lage, die Daten zu interpretieren.
Genau, und ergänzt würde ich dazu vielleicht noch sagen, dass es, ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Vorschlag, vielleicht auch eine Pflicht, ich weiß es nicht, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist im Unternehmen, wenn man eine Wissensdatenbank an ein Modell anschließt, jemanden zu haben, also wirklich eine verantwortliche Person, die diese Wissensdatenbank dann halt auch prüft. Die guckt, okay, welche Quellen kommen hier in meine Wissensdatenbank? Wann wurde sie das letzte Mal geupdatet? Ist es noch aktuell? Und das ist wichtig mitzudenken, damit es halt genau nicht zu solchen Fehlern kommt. Und neben, also dazu gehört natürlich das, was Christian gerade gesagt hat. Wir sollten alle ab und zu, beziehungsweise immer kritisch hinterfragen, ist diese Antwort hier richtig? Gerade wenn es um eine High-Stake-Situation geht.
Da hast dann du auch, zu,
ja.
Ja, du hast einfach das Thema Governance, ja. Governance ist ja kein rein technisches Thema und ich denke einfach an der Stelle, AI beziehungsweise KI-Governance ist für uns auch ein Themenfeld, in dem wir einfach mittlerweile viel bei den Kunden unterwegs sind. Über die letzten Jahre hat sich ja das ganze Thema Governance sehr stark verändert, weil wir ja ganz, ganz weit weg sind mittlerweile von den monolithischen Systemen hin zu Data Mesh-Ansätzen, ja, und wo wir einfach sagen, wir haben viel mehr Verantwortung für Daten auch in Fachbereichen und so weiter. Und natürlich, wie schon immer Data Governance ein Thema war, sind wir gerade im KI-Bereich massiv darauf angewiesen, vernünftige Governance-Regelungen zu haben.
Jetzt gibt es ja, da müsste ich jetzt nochmal drauf eingehen, ich überziehe jetzt auch, ist mir auch egal. Jetzt gibt es ja momentan in der Presse, sehe ich überall und YouTube ist voll davon und LinkedIn auch, dass wir einen deutschen Anbieter von einer, ich nenne es mal, künstlichen Intelligenzlösung haben, der jetzt in die Staaten abwandert. Darum will ich aber, deswegen sage ich das jetzt alles nicht so, weil ich gar nicht darüber reden möchte, aber die Frage, die sich stellt, ist, ich bin ein sehr großer Fan davon, wenn ich Tools miteinander vernetzen kann. Also sprich, wir nehmen hier den Podcast auf, dann geht es direkt in ChatGPT, dann macht es mir einen Vorschlag für die Beschreibung, dann macht es mir schon Thumbnail, bla 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 bla. Das ist alles hochgradig automatisiert, N&N und so weiter. Das funktioniert alles sehr, sehr, sehr gut. Da kannst du auch noch den Upload machen und so weiter. Das Interessante ist jetzt, der verlangt natürlich dann immer Zugriff extrem auf alle möglichen Tools, die ich da so habe. Jetzt muss ich mir jetzt persönlich hier ja schon immer überlegen, welche Daten habe ich denn in diesen Tools? Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich hier was mache, von Riverside raus, gibt es dann diese Kette und wir sind jetzt nur bei so einer banalen Podcast-Kette hier. Also das ist jetzt kein Rocket Science, da machen andere Leute hier was andere Sachen. Das zeigt ja nur das Potenzial. Ich im Kleinen kann das schon alles nutzen, es funktioniert, es nimmt mir Arbeit ab, Technologie siegt immer, aber da ist natürlich die Sicherheitsbedenken. Wie mache ich das denn dann nochmal als Unternehmen? Thema, ich nenne es jetzt mal im Großen und Ganzen KI-Workflows, KI-Agenten, ihr habt es Pipeline genannt, wo ich dann halt immer weitere Passwörter und Berechtigungskonzepte teile, die sich dann vererben, wo die KI sehr selbstständig, in Anführungsstrichen, Dinge machen kann. Könnt ihr da nochmal ein paar Worte zu sagen, weil ich weiß, das Thema ist gerade heiß und wird hier in den Medien ja viel besprochen.
Ja, also ich finde, also es ist ein generelles IT-Konzept, was wir alle schon lange kennen. Es heißt Least Privilege. Und erstens sehr cool, wie du KI schon so benutzt für dich. Aber es ist ja am Ende des Tages trotzdem sehr definiert, was du tust. Du hast einen klaren Anspruch. Du möchtest, dass die Podcast-Folge vielleicht transkribiert wird. Du ein Thumbnail kriegst, was hoffentlich catchy klingt. Und ist ja auch alles super cool. Aber dann hilft es sich da, jetzt in meiner Arbeit sozusagen, sich zu überlegen, was sind wieder diese Ebenen, was ist der Input, ist da irgendwas Kritisches dabei, was passiert während des Processings, müssen wir da Sachen beachten und sich dann halt einfach im Klaren sein, okay, wie gebe ich meiner Anwendung, meinem System, meiner Verkettung von Tools wirklich nur die Rechte, die es braucht, um die Aufgabe auszuführen, die ich von diesem AI-Use-Case möchte. Und sich das einmal zu überlegen, aufzuschreiben, reicht ja auch schon. Und dann kann man auch relativ schnell, hoffentlich dann auch mit unserem Whitepaper und in Checklist-Fragen, vielleicht bei sich selbst Schwachstellen erkennen. Und wo ich halt einfach nicht weiß, wie ich es besser machen kann, schadet es nie, Leute zu fragen.
Das ist nämlich eine gute Geschichte. Also, ladet euch das Whitepaper runter, stellt die Fragen. Wenn ihr Fragen habt, ne, schreibt Christian, schreibt Joshua, das ist gar kein Problem, ist alles easy. Ich stelle euch das unten bereit, ob man da machen kann, was ihr machen könnt, wo ihr gerade steht etc. Und sonst, ne, ruft ihr auch einfach mal an. Das ist auch so eine Geschichte, wo ich immer sage, so Leute fragen mich teilweise, Herr Wiener, darf ich Sie mal anrufen? ruf doch einfach mal an. Das ist alles gar nicht so wild. So, das gilt für die beiden auch. Deswegen sind es hier auch meine Gäste. Kommt in Kontakt. Das müsste ja nicht nur als Einbahnstraße hier sein. Und das Zweite, was hier natürlich gute alte Tradition ist in diesem Podcast, die wollen wir natürlich auch nicht brechen. So, Joscha, du hast jetzt gleich die letzten Worte und du kannst sagen und tun und lassen, was du möchtest. Du darfst nur nicht sagen, lieben Dank für die Einladung. Sonst kannst du hier was Privates erzählen. Du kannst erzählen, was dir besonders wichtig ist. Du kannst über das Wetter erzählen, du kannst über Fußball, ich weiß nicht, was dich auch immer interessiert, erzählen, was du schon immer im Podcast sagen wolltest. Nur nicht vielen Dank für die Einladung. Aber bevor ich Tschüss sage, na, Christian, du hast die vorletzten Worte. Wir sehen uns demnächst wieder und ich freue mich, dass ihr da wart. Joshua, Kompliment, wie du uns das hier alle eingeführt hast, dass selbst ich, Trottel, das hier mal verstanden habe. Lieben Dank. 2, 3 Fremdwörter werde ich nochmal gleich nachschlagen, aber das kriegen wir alles hin. Christian, deine vorletzten Worte.
Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, Andreas. Und auch dann wieder mit einem spannenden Thema. Setzen wir uns noch zusammen und bin gespannt, was der Joshua uns jetzt erzählt.
Ja, ich freue mich, dass ich die Chance hatte, einfach mal über das Thema Datensicherheit im Zusammenhang mit GenAI-Use-Cases zu sprechen. Ich finde, wir leben in einer super spannenden Zeit. Da sind so viele Chancen auf dem Tisch bei so vielen Unternehmen, was Cooles mit ihren Daten zu machen. Und ich hoffe, dass wir das auch hier in Deutschland schaffen. Wir sind in Deutschland der zweitgrößte Anwender von der OpenAI API. Und ich finde, dass das was Gutes. Wir haben nicht unser super Flagship-Model, aber das haben wir auch noch nicht. Das heißt, ich möchte da Leute ermutigen. Und ich hoffe, dass das Thema Sicherheit Interesse geweckt hat und nicht nur abgeschreckt hat. Weil es ist wichtig, da auch mitzusagen, es gibt Lösungen. Es macht Sinn, diese Lösung mitzudenken. Und man kann diese Use Cases trotzdem umsetzen und man wird hinterher dankbar sein, dass man einmal mehr über das Thema nachgedacht hat.
Ciao.
Ciao.
Ciao.